Halleluja. Okay, öffnet eure Herzen und lasst das Wort einfach an euch arbeiten und es bringt Frucht. Amen. Ich gehe nochmal kurz zurück zu den Fastengebetsabenden, die wir hier hatten. Und das hat sich ein Stück aufgebaut. Aber was sich durchgesetzt hat an Eindrücken und was an Bildern kamen, an Dingen, es ist, wo der Herr uns ganz stark ermutigt, sich vorzubereiten auf seine Rückkehr. Dass er sehr bald kommt, bis dahin, dass eine Schwester gestern früh vom Herrn eine starke Offenbarung zu Hause hatte, wo er sich ihr gezeigt hat und gesagt hat, dass er sich unwahrscheinlich freut, dass er sehr bald zurückkommt. Und diese Freude möchte er uns teilen und genauso diese Vorbereitung unsererseits. Bis dahin gehen das zwei zeitgleich, der eine hat es laut gesagt, der andere dann hinterher, zeitgleich das himmlische Jerusalem gesehen haben und Millionen von Menschen die Herrlichkeit, die Schönheit, die auf uns wartet. Und ihr Lieben, das ist nicht mal weit, wenn wir dort einziehen. Amen. Der Tisch der Hochzeit des Lammes ist gedeckt. Die Engel haben alles bereit gemacht. Der Einzige, wer noch nicht bereit ist, ist die Braut. Ja? Die Braut Jesu hier auf der Erde ist das Einzigste, was noch nicht bereit ist. Und wenn wir in die Weltgeschichte reinschauen, Gott zögert bestimmte Dinge hinaus, die das Wort Gottes beschreibt, die alle buchstäblich sich erfüllen werden. Er zögert diese Dinge hinaus aus einem einfachen Grund, weil die Braut für seinen Sohn noch nicht bereit ist, für den Tag der Hochzeit. Und deshalb diese Dringlichkeit in diesen Botschaften, die er gebracht hat, und aber gleichzeitig diese Freude und diese Liebe, die er empfindet. Ja, Lieben, wir müssen, wenn du die Politik schaust, in die Welt, wenn alles, was sich bewegt, auch im wirtschaftlichen Bereich, politischen Bereich, es steckt nur, Satan bringt voll seine Pläne reinbringen, definitiv. Aber er hat nur noch kurze Zeit. Und alle, die ihm folgen, haben auch nur eine kurze Zeit. Und all ihr Ruhm, ihre Ehre, all ihre Macht, ihr Geld, ihr Geltungsbedürfnis, zählt nur so lange, wie sie hier auf dieser Erde sind. Sobald so eine Person, die von Satan missbraucht ist, von dieser Erde geht, wird sie aufwachen wie dieser reiche Mann in dem Gleichnis oder beziehungsweise in dieser Begebenheit von dem reichen Mann und Lazarus. Es ist alles nur irdisch, es ist vergänglich. Deswegen kam auch in dieser Zeit, lasst uns himmlisch ausgerichtet sein, lasst uns nach oben schauen, diese himmlische Gesinnung, wo wir schon ganz viele Predigten drüber gehabt haben, kam wieder, lasst unsere Herzen auf den Herrn ausgerichtet sein, auf das, was vor uns liegt und uns erfreuen. Amen. Wenn wir es mal so sehen, Gott ist ein Vater und er ist der allerhöchste Gott, dem niemand jemals gleichkommt. Und er hat sich für seinen Sohn eine Braut bereitet. Und diese Braut hat er mit dem höchsten Brautpreis bezahlt, weil im Jüdischen war das so üblich, dass der Vater des Bräutigams den Brautpreis für die Braut seines Sohnes bezahlt hatte. Wenn du ein paar Söhne hattest, ja, Klaus, Vierer, dann, okay, wird's interessant. So, und so hat der himmlische Vater für uns, seine Braut, einen Brautpreis bezahlt. Und zwar mit dem Blut seines eigenen Sohnes. Und einen höheren Preis gibt es im gesamten Universum nicht. Und mit diesem Preis bist du und ich erkauft, ihr Lieben. Und was machen wir damit? Die Liebe des Vaters hat den höchsten Preis für dich und für mich gegeben. Und für jeden Menschen. Für jeden Menschen. Und Jesus hat alles im Himmel zurückgelassen, seine Göttlichkeit. Er blieb aber immer noch Gott, wo er auf der Erde war, weil heute manche behaupten, er war nicht Gott, sondern war nur als Mensch ungewesen. Das stimmt nicht. Der Menschensohn ist eine Verbindung von Gott und Mensch. Er war immer noch Gott hier, hat sich bloß seiner Herrlichkeit entäußert. Und nahm Menschengestalt an und war voll des Heiligen Geistes. Und er war voller Liebe, hat sich beim Vater da oben verabschiedet und ist so klein geworden, um in einem Leib einer menschlichen Frau Wohnung zu nehmen. Müsst ihr euch mal vorstellen. Der große Gott, der alles geschaffen hat, macht sich so klein, weil in Christus sind alle Dinge geschaffen. Nichts gibt es im Universum, was nicht ohne Christus geschaffen worden ist. Und dieser macht sich so klein, lebt im Leib einer Frau und geht den natürlichen Verlauf dann und wächst daran bis zu seinem Dienst dann, was mit 30 Jahren begann. Im Judentum ist es so, dass ein Sohn, wenn er 30 Jahre alt geworden ist, voll erbberechtigt ist und sein Erbe antreten kann. Und so hat Jesus mit seinem 30. Geburtstag angefangen, das Erbe anzutreten für 3,5 Jahre. Amen. Und er war dem Vater gehorsam. Eine Grundhaltung war Demut und die Furcht des Herrn. Und darauf lag etwas, was wir Liebe nennen. Die Grundlage war Demut und die Furcht des Herrn. Und darauf lag die Liebe. Er liebte seinen Vater so sehr, dass er ihm gehorsam war in allen Dingen. Und er liebte uns so sehr, dass er nicht vorher in Gethsemane hätte er noch abbiegen. Und er hat gesagt, Vater, wenn es dir möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Weil er sah vor sich, dass er nicht nur am Kreuz sterben würde, den physischen Tod eines Menschen. Damals sind viele am Kreuz gestorben. Sondern Jesus sah vor sich, dass er den Kelch lernen musste. Und der Kelch, wo er gesagt hat in Gethsemane, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und dieser Kelch war voll des Zornes Gottes, nämlich die Bestrafung für die Sünden der Menschheit, die Qualen der Hölle für jeden Menschen. Und davor hat Jesus zurückgeschreckt. Und das hat er aus Liebe für dich und mich getan, dass du niemals, wenn du in Christus bleibst, dorthin kommst. Und das hat die Liebe getan. Die Grundlage war die Demut und die Furcht des Herrn. Und er war voller Liebe. Amen. Zu dir und zu mir. Und ich will heute mal ein Stück über dieses Thema sprechen, weil auch zwei Eindrücke kamen und Bilder von einem Feuer, eines Vulkans. Und es war eine dicke Kruste drüber, die diese Liebe Gottes in uns gebunden hält. Dass sie nicht herausbricht, weil die Liebe Gottes hat nur ein Ziel, sie will heraus aus uns, sie will nicht in uns bleiben. So, aber das sind viele Schichten unserer alten menschlichen Natur über uns, über diese Liebe Gottes drüber gedeckt, die Gott uns eigentlich geschenkt hat. Und diese Schichten müssen wegbrechen. Und diese Schichten bestehen hauptsächlich aus den Bestandteilen unserer alten menschlichen Natur von Stolz, Scham, Menschenfurcht, was Götzendienst ist, Sünden, Weltlichkeit, Ablenkung. Und das legt sich darüber, dass ich die Liebe Gottes nicht frei entfalten kann. Und wir sind so dankbar. Das meiste, was uns erfreut, ist, wenn Geschwister in die Freiheit des Geistes durchbrechen. Und raus aus dieser Rückzughaltung, raus aus dieser Scham, dieser Menschenfurcht, raus aus dieser Gebundenheit im alten Wesen in die Freiheit des Geistes. Und wir sind so dankbar gestern Abend nach Hause gegangen, dass das doch eine ganze Reihe von euch gestern Abend erlebt haben. Und ich wünsche, dass jedem Einzelnen aus dieser Gebundenheit an die alte Natur, frei zu kommen in die Freiheit der Kinder Gottes. Und das ist die Liebe Gottes, die das bewirkt. Und dann fängt sie an zu fließen. Amen. Wisst ihr, was der Grund ist, warum der Herr die Ernte noch zurückhält? Weil die Gemeinde gebunden ist und die Liebe Gottes nicht aus ihr herausfließt. Weil sie gebunden ist in der Sündhaftigkeit ihres alten Wesens. Und die Wurzel dieses alten Wesens ist Stolz. Und solange das nicht gezogen ist, kann die Liebe Gottes in dir und durch dich nicht fließen. Und der Herr kann in Größenordnung niemanden hinzugeben, weil sie werden die Liebe Gottes nicht in den Versammlungen in dieser Art und Weise erleben, wie Gott es möchte. Amen. Und sie werden nicht frei von dieser egozentrischen Haltung, mit der jeder Mensch auf dieser Erde wächst. So, und das ist die Wurzel oder die Grundlage unserer alten Natur. Und in Christus ist es etwas anderes. Es ist Demut, die Furcht des Herrn und die Liebe Gottes. Amen. Und die Endzeit ist geprägt von etwas, wo Jesus schon gewarnt hat. In den letzten Tagen wird die Ungerechtigkeit überhand nehmen und die Agabeliebe Gottes wird in vielen erkalten. Matthäus 24, kennt ihr den Vers, aber Matthäus 24, Vers 12, das heißt, es werden Ungerechtigkeiten zunehmen und die wahre Liebe, ich rede heute über die Agabeliebe, ich erkläre euch mal den Unterschied dann. Die Agabeliebe Gottes wird in vielen erkalten. Und was meint Jesus hier damit? Du wirst ungerecht behandelt werden, Und die Agape-Liebe kann abnehmen, die Gott in dich hineingegeben hat, sie kann erkalten. Sie kann abnehmen, sie kann wegfließen wie ein Sieb, was viele Löcher hat. Und Gott gibt immer wieder täglich nach. Aber durch deine Grundhaltung, die wir als Christen noch haben, dass wir noch zu stark in unserer alten Natur von Stolz und Selbstbezogenheit verwurzelt sind und Verletzbarkeit, solange wir dahin verwurzelt sind, ist es wie riesige Löcher, die in unserem Herzen drin sind und die lassen die Liebe Gottes nicht zu den anderen fließen, sondern raus. Und Gott gibt immer nach, weil er gut ist. Aber du verbrauchst die Liebe Gottes, anstatt sie weiterzugeben, weil dieses Sieb muss geschlossen werden. Amen. So, da spricht Jesus, die Liebe Gottes wird in vielen erkalten. Und Ungerechtigkeiten erleben wir ja auch. Ne? Es wird Teil des Grundgesetzes entfernt. Fragt sich, ob es jemals wiederkommt. Gewisse Ungerechtigkeiten geschehen weltweit und das wird noch zunehmen. Wie reagieren wir drauf? Aber ich schaue jetzt nicht, ich rede heute nicht über das Politische und sonst. Das will ich heute nicht. Ich rede von den zwischenmenschlichen Dingen. Denn dort beginnt das Ganze. So, und wenn Jesus hier spricht, die Liebe Gottes wird die Agape-Liebe wird in vielen erkalten, dann kann die vielen, wer sind das? Das sind nur seine Jünger, seine Nachfolger. Weil die Agape-Liebe kann in keinem Ungläubigen wohnen. Das meint nicht die Leute draußen, sondern Jesus sagt, die Agape-Liebe in meinen Nachfolgern wird erkalten in der letzten Zeit, wenn die Ungerechtigkeit überhand nimmt. Was ist der Unterschied? Im Deutschen kennen wir für das Wort Liebe, wir reden viel über die Liebe Gottes. Ja? Die Liebe hin, die Liebe her, die Liebe Gottes. Im Deutschen gibt es nur ein Wort dafür. Aber wenn du genau reinschaust in deiner Bibel, gibt es 3 Worte im Griechischen für die Liebe und es beschreibt unterschiedliche Aspekte von der Liebe. Ich finde das viel besser erklärt in der Schrift, als wir haben diesen Begriff oder dieses Wort Liebe haben wir missbraucht und es hat für uns nicht mal so die Bedeutung. Und wenn wir oft von Liebe sprechen, meinen wir das, was die Bibel als Phileo bezeichnet. Und Phileo bedeutet eine freundschaftliche Liebe. Daher kommt auch der Name Philipp, weil Philipp bedeutet Freund des Pferdes. Pferdefreund. Genau. So, das griechische Wort, was immer dort steht, wenn es um Zuneigung, zwischenmenschliche Zuneigung geht, eine freundschaftliche Zuneigung, wenn du mit jemand dieselben Interessen hast oder auf Arbeit gut zusammenkommst, da entwickelst eine Freundschaft. Und das ist Phileo. Einfach eine Zuneigung. Und die hat dann ein Ende, wenn derjenige mal etwas zu dir sagt, dir die Wahrheit sagt und du die Wahrheit nicht verträgst. Dann ist es mit der Phileo vorbei. Dann ist man beleidigt, zieht sich zurück und fängt dann gegen diesen Menschen an zu schießen. So. Das ist in der Welt gang und gäbe, auch unter Christen, weil die Christen nicht erkannt haben, was Agape, Liebe Gottes ist, sondern man versucht, so wie man Liebe definiert hat, wie man Liebe verstanden hat im Elternhaus, mehr oder weniger, wie man es mitbekommen hat und wie man es in seinem Leben aufgebaut hat, man versucht, wenn Jesus spricht, habt Liebe untereinander, versucht man das auf dieser freundschaftlichen Art und Weise von Phileo, und das versucht man auch in der Ehe, versucht man auf diese Art und Weise miteinander Liebe zu üben und in Liebe umzugehen. Und diese Liebe ist zum Scheitern verurteilt. Diese Liebe erwähnt Jesus nicht mal, dass sie erkalten wird, weil die so keinen Zukunftswert hat und keine Überlebenschance. Mit dieser Filio-Liebe im Herzen, wenn du immer noch versuchst, aus deiner alten Natur Liebe zu üben, ich bin einfach mal nett, seid nett zueinander, seid lieb und deckt alles zu. Das ist nicht die Liebe Gottes, das ist Filio, das ist das Zwischenmenschliche, Seelische aus der alten Natur. Und das hat keinen Bestand im Reich Gottes, weil es aus der Seele kommt. Und deswegen kann die Welt sich auch lieben. Viele Schlager gehen über die Liebe. Ne? So, aber was sie da im Hintergrund meinen, ist eine recht selbstsüchtige Liebe. lieb du mich, dann liebe ich dich. Ne? Und diese Liebe erwartet immer nur. Sie will ziehen, sie will dieses Loch in deinem Herzen füllen. Und das kann diese Filio-Liebe nicht. Sie kann nur nett sein miteinander. So. Und ich möchte heute nicht über diese, wenn ich über die Liebe heute spreche, es ist die Agabe-Liebe Gottes, die einzigartig ist, die sich von der Filio-Liebe so grundlegend unterscheidet, dass wir lernen müssen, mit Gott und miteinander in Agabe-Liebe umzugehen und nicht in diesem menschlichen Nettsein und Filio. Sonst erleidest du Schiffbruch, weil du versuchst, die Liebe auszuüben. Und wir wollen heute mal uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Was sagt das Wort Gottes über die Agabe-Liebe? Und diese Agabe-Liebe, mal ein paar Grundlagen rausarbeiten, was das eigentlich bedeutet. Und das Erste, was ich dazu sage, diese Agabe-Liebe hat kein Mensch. Wenn du denkst, dass du Christ geworden bist und dann einfach nett bist und lieb und dass du die Liebe Gottes hast, Irrtum. Du versuchst nur mehr oder weniger dieses bisherige, wie du nett und lieb sein gekannt hast, dieses Filio umzusetzen. Weil die Liebe Gottes, die Agabe-Liebe, wie es schon sagt, Gott ist vom Wesen nach Agabe-Liebe. So, also kommt diese Agabe-Liebe wie alles Gute von oben. So, das heißt, du hast als Mensch diese Agabe-Liebe nicht in dir. Du brauchst sie von oben. Von dem, der die Liebe ist. Steht das nicht im 1. Johannes? Gott ist seinem Wesen nach Liebe. So, also musst du immer zum Ursprung gehen und so wie Jesus, genauso eins ist mit dem Vater, kannst du auch sagen, Jesus ist die Liebe. Seinem Wesen nach, seinem Charakter nach. So, und dann musst du zur Quelle gehen, wenn du die Liebe brauchst, um sie von da abzuholen, wo sie sich befindet. So, du gehst ja auch nicht zum Fleischer, ein paar Knacker zu kaufen. Du willst zum Fleischer gehen, ein paar Knacker kaufen und gehst zum Bäcker und dann kriegst du keine. Und dann wunderst du dich, warum der Bäcker keine Knacker hat. Sei denn, er hat einen Imbiss. Und so genauso kannst du die Liebe Gottes nur dort abholen, wo sie sich befindet, nämlich beim Vater. Weil der Vater in sich, seinem Wesen nach, heilig ist und Liebe ist ein Hauptaspekt von Heiligkeit. Punkt Nummer eins, Agabe-Liebe kommt von oben und kein Mensch hat sie in sich. Also wir brauchen sie von oben. Und wenn sie nachlässt, musst du wieder zur Quelle gehen. So. Jesus sagt, dass diese Liebe erkalten wird durch Ungerechtigkeit, ungerechte Behandlung, bewusst oder unbewusst. So. Die Liebe kann erkalten, sie kann abnehmen. Aber jetzt setzen wir mal einen Gegenpol. Vielleicht könnt ihr den Vers mal, oder die zwei Verse mal einblenden. 1. Thessalonicher 3, Vers 12 und 13. Dort schreibt Paulus genauso über die Zeit, kurz bevor die Wiederkunft des Herrn da ist, also vor der Wiederkunft Jesu, schreibt er auch über die Liebe. Also die Liebe Gottes, die Agabe-Liebe, ist was ganz Wichtiges. Wir müssen lernen, das zu verstehen, um darin zu leben. Und hier schreibt Paulus, euch, aber dann meint er die Gemeinde in Thessalonich und genauso uns, aber lasset der Herr wachsen und überströmt oder überreich werden in der Liebe. Und dort steht im Urtext, wenn wir heute über die Stellen von, ich erwähne es nur das erste Mal jetzt, immer wenn wir jetzt heute Bibelstellen lesen oder ich zitiere sie über die Liebe, steht im griechischen Urtext niemals Filio, sondern steht immer Agabe. Euch aber lasset der Herr zunehmen und überreich werden in der Agabe-Liebe zueinander und zu allen, wie wir auch euch gegenüber sind, um eure Herzen zu stärken, untadlich in Heiligkeit zu sein, vor unserem Gott und Vater bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen. Hier spricht Paulus von der Wiederkunft Christi und es ist etwas, was unsere Herzen stärkt, was unsere Herzen bewahrt, was unsere Herzen untadlich in Heiligkeit bewahrt, wenn Jesus Christus wiederkommt. Und das ist die Agabe-Liebe. Und hier schreibt Paulus, dass diese Liebe eine Eigenschaft hat. Sie kann eigentlich nicht nur abnehmen und erkalten. Paulus spricht das, was eigentlich in uns vor sich gehen soll, dass die Liebe zunimmt und überströmt oder überreich wird. Diese Liebe hat nämlich auch diese Eigenschaft. Und wir wollen uns mal heute lieber auf darauf konzentrieren, dass in uns das Maß der Agabeliebe, was Gott in uns hineingegeben hat, das sollte unser Hauptfokus sein, jetzt in der letzten Zeit. Nämlich, dass diese Liebe zum Herrn und zueinander zunimmt und dass sie überströmt wird. Nicht erkaltet und abnimmt, sondern genau das Gegenteil. Und das ist der Wille Gottes an uns. Und dann sind unsere Herzen untadlich in Heiligkeit. Hier siehst du wieder diesen Zusammenhang zwischen Liebe und Heiligkeit, dass die Liebe ein Bestandteil der Heiligkeit ist. Versteht ihr? Du kannst es nicht trennen, wie es manche machen. Liebe und heilig gehört zusammen. Und dann sind wir untadlich, wenn Jesus zurückkommt. Und das darf unser Herzensschrei sein. Ich weiß nicht, wer das gehört hat von François, diese Traumvision, die habe ich schon vielen weitergeleitet, geht in die ähnliche Richtung, kann ich nur empfehlen. Dort hat er so ähnliche Dinge vom Herrn empfangen. Wir dürfen untadlich sein, wenn Jesus kommt. Und darum geht es bei der Agabeliebe. Jetzt gehen wir mal weiter. Genau das hat uns Jesus nämlich als Gebot gegeben. Johannes 13, Vers 34 und 35. Dort sagt Jesus, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander, und dort steht im Urtext, agabeo sollt. Es steht dort nicht, dass ihr philio sollt. Jesus erwartet von seinen Nachfolgern nicht, dass sie so agieren wie die Welt. Dass wir in seinem Königreich so miteinander umgehen, mit dieser weltlichen Liebe, die nach dem Sündenfall gerade noch so übrig geblieben ist. Das erwartet er nicht, sondern er erwartet, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr untereinander agabeo sollt, also in Agabeliebe leben sollt, damit, wie ich euch agabeot habe, auch ihr einander agabeot. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Agabe untereinander habt. Amen. So, jetzt spricht Jesus zu seinen Jüngern über ein neues Gebot. Und wir kennen das größte und erste Gebot aus der Tora, aus dem Mosebüchern, aus dem Alten Testament. Du sollst Gott, den Herrn, lieben von ganzem Herzen, ganzer Kraft, ganzem Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Das bezeichnet Jesus als das alte Gebot. Das hat im alten Bund funktioniert, weil die Liebe Gottes noch nicht in die Herzen ausgegossen worden ist. Aber deswegen sagt Jesus, ich nenne euch ein neues Gebot, dass ihr einander nicht liebt, wie ihr euch selbst liebt. Das wäre ja wieder Philio, weil uns selbst können wir auch nur mit dieser menschlichen Liebe lieben und dann geben wir das dem anderen zurück. Deswegen sagt Jesus, ich gebe euch als meinen Nachfolger ein neues Gebot. Und da geht es um diese Agabeliebe, dass ihr einander so lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Und daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr das untereinander habt. Den Vers habt ihr auch schon ein paar Mal gelesen, gehört und habt gedacht, jetzt bin ich einfach lieb zueinander und dann habe ich das Gebot erfüllt. Nee, dann bist du wieder auf dieser Filio-Ebene. So funktioniert das nicht. Was habe ich vor uns gesagt? Diese Liebe kommt von oben. Und um diese Liebe zu empfangen und in dieser Liebe zu leben, brauchst du den Anschluss an die Quelle. Als erstes. Und es heißt nicht mal wie im alten Bund, liebt einander so, wie ihr euch selber liebt, sondern hier sagt Jesus, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Und diesen Grundsatz müssen wir als erstes rausarbeiten. Ansonsten gelingt dir das nicht, in dieser Liebe Gottes zu sein. Und wir haben die wahre Liebe Gottes nicht in unserer Mitte. Weil Jesus hier sagt, liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Das heißt, du kannst diese Liebe nur weitergeben in deinem persönlichen Umfeld, in deiner Ehe, in deiner Familie, in der Gemeinde, auf Arbeit, wo immer du hinkommst, auch zu den Ungläubigen. Du kannst deine Feinde nur lieben. Das ist ein Merkmal der Agape-Liebe zum Beispiel, die Feindesliebe. Du kannst es nur, wenn du den ersten Teil, was Jesus von diesem Gebot sagt, erfüllst. Er gebietet dir nämlich nicht nur, einander zu lieben, sondern er gebietet dir. Es ist ein neues Gebot. Und ihr Lieben, das sollte man mal zuhören, wenn Jesus sagt, ich gebe dir ein Gebot. Weil wenn der Meister spricht, dann sollte man schon mal darauf reagieren. Er sagt, lass dich von mir lieben. Komm mit zu mir. Komm in meine Arme, komm in meine Nähe. Ich bin dafür gestorben, um mit dir eine intime Herzensbeziehung aufzubauen, wie ein Bräutigam zu seiner Braut. Empfange von mir meine Liebe. Und wenn du voll bist, und sorge dafür, dass sie nicht wegfließt. Da reden wir noch drüber. Sorge dafür, dass sie nicht wegfließt. Und wenn du voll bist mit dieser Liebe, dann geh hin und liebe deine Nächsten. Jesus erwartet von uns nichts Unmögliches. Der Vater erwartet von uns nichts Unmögliches. Er stellt uns nicht hin und sagt, jetzt übt mal Gott göttliche Liebe untereinander. Wenn er sie dir nicht vorher gegeben hätte. Lieben, und viele lesen dieses neue Gebot von Jesus falsch und reagieren in dieser Filio-Liebe und erleiden Schiffbruch. Du musst zuerst zu Jesus, weil er sagt, seine Jünger hat er geliebt mehr über alles. Bevor er das Abendmahl mit ihnen geteilt hat, hat er sich einen Schurz umgebunden und hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Er hat seine Jünger geliebt bis zum Schluss. Und dann, wo er ans Kreuz gegangen ist, hat er jetzt nicht mehr so die Nähe gehabt. Da hat er mit der Sünde und dem ganzen Zeug zu tun gehabt von uns. Aber hat seine Jünger, hat sogar Judas Freund genannt, als er ihn verraten hat. Das heißt, er liebte seine Jünger bis zum Schluss. Erleben. Und dort musst du hin, wenn du göttliche Liebe haben willst, wenn du in der Liebe leben willst und göttliche Liebe weitergeben willst, um das Gebot von Jesus zu erfüllen, musst du in diese intime Jüngerschaftsbeziehung zu Jesus Christus. Amen. Und das bedeutet Zeit, das bedeutet Einheit mit ihm, das bedeutet Kommunikation, das bedeutet Warten auf ihn, bis dass er kommt. Und ein Schrei danach, füll mich mit deiner Liebe, ich habe sie nicht. Ich brauche deine Liebe und ich tue Buße darüber, dass ich versucht habe, dein Gebot mit menschlicher, seelischer Filio-Liebe zu erfüllen. Musst du schon echt mal Buße tun darüber, weil das gelingt nicht, weil das Fleisch kann Gott nicht gefallen. Dann versuchen das immer noch in unserer alten Identität. Wir müssen komplett rüberwechseln in die neue Schöpfung, in die neue Identität als Söhne und Töchter Gottes, geliebt von seiner Liebe, erfüllt von seiner Liebe, es dann auch praktisch tun. Amen. So, und daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn diese Liebe untereinander da ist. Also wenn diese Liebe unter euch ist. Ihr Lieben, und da müssen wir hin. Und das bedeutet, ich sage es euch im Voraus, diese Art von Liebe bedeutet Arbeit. Es bedeutet teilweise Schwerstarbeit. Es geschieht nicht einfach so, ach mein Lieber, mein Guter, es ist alles Sünd. Das ist es nicht. Es bedeutet Arbeit. Und diese Liebe musst du von oben empfangen, von Jesus selber. Ihr Lieben, denkt, Punkt Nummer 2, bei diesem neuen Gebot musst du das ganz genau lesen, was Jesus hier sagt. Du musst erst zu ihm sie empfangen und dann ausleben. Versuch nicht, den zweiten Schritt vor dem ersten zu gehen. Denn dann wird die Liebe Gottes nicht in dir bleiben oder aus dir rausfließen. Geh zu ihm. Da die Quelle ist. So, jetzt schauen wir uns mal zwei Grund, Bausteine an, Grundbestandteile dieser Agape-Liebe Gottes. Und wenn du die verstanden hast, verstehst du auch 1. Korinther 13. Ich rede jetzt nicht, wie zu mancher Hochzeit, über 1. Korinther 13, Vers 4 bis 6, über wie die Liebe ist langmütig, gütig und so weiter und so fort. Das ist die praktische Auswirkung dieser Liebe. Und das sollten wir uns dann im Nachhinein anschauen. Aber wenn du die Grundlage nicht verstanden hast vom Wort Gottes, wie die Agape-Liebe aufgebaut ist, wie sie funktioniert, versuchst du 1. Korinther 13 umzusetzen und es funktioniert nicht. Die Liebe ist eine Frucht des Geistes. Die Früchte des Geistes ist Liebe und Punkt, Punkt, Punkt. So, und all die Früchte des Geistes sind Gaben von oben durch den Heiligen Geist in dich hinein. Etwas, was du als Mensch nicht hast, sondern ist dir von oben gegeben. Wenn du das schon mal erkannt hast, bist du der Liebe, Agape, Liebe Gottes schon einen Riesenschritt entgegengekommen. Wenn du erkannt hast, dass du die Früchte des Geistes nicht in dir hast, sondern dass du sie brauchst vom Heiligen Geist, dass du total abhängig bist davon. Denn sonst würde Gott sie dir ja nicht geben durch den Heiligen Geist, wenn sie in dir drin wären. Und das hat Jesus dir erkauft. Amen. So, jetzt schauen wir uns mal die zwei Grundbestandteile an, die uns der Johannes berichtet. Und Johannes ist wohl der Jünger, wenn wir über die Liebe, Agape, Liebe Jesu oder Gottes sprechen, dann ist der Jünger derjenige, der das auch richtig gelebt, erlebt und verstanden hat. Weil das war der Jünger, der an der Brust von Jesus lag und der war randvoll der Liebe Gottes. Amen. Der war der Einzige, der so voll dieser Liebe Jesu war, dass er keine Furcht hatte. Weil die Liebe Gottes treibt jede Furcht aus. Und ihr Lieben, wir brauchen die Liebe Gottes, die treibt jede Furcht aus, weil die Welt jetzt immer mehr unter den Zugriff von satanischen Geistern, von Furcht und Einschüchterung und Kontrolle kommt. Und um diesen zu widerstehen, brauchst du das Vollmaß der Liebe Gottes, dass du nicht unter Furcht kommst. Das hat Johannes gesagt, die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Und deswegen hatte er keine Furcht. Er ist mit Maria und den anderen Frauen Jesus gefolgt bis vor das Kreuz. In der Gefahr, dass er genauso gefangen genommen werden könnte und ebenso hingerichtet werden könnte wie sein Meister. Das hätte durchaus passieren können. Da hätten die Pharisäer gesagt, guck mal, das ist sein engster Jünger, machen wir ihn auch gleich mit. Ne? Also kreuzigen wir ihn als Vierten noch mit, dann sorgen wir dafür, dass diese Lehre sich nicht weiterentwickelt nach dem Tod von Jesus. Er ist dieses Risiko eingegangen und er stand furchtlos im Angesicht der Pharisäer, die voller Hass waren auf Jesus. Er stand furchtlos im Angesicht der Römer, die in brutalster Art und Weise seinen geliebten Meister ins Kreuz geschlagen haben. Dieses, was er in seiner Seele vor sich ging, kannst du nur bruchstückhaft erahnen. Und was hat ihm diese Kraft gegeben, dort zu stehen? Die Liebe Christi. Oder von Jesus, von seinem Meister. Das hat für ihn gesorgt, dass er sein eigenes Leben nicht geliebt hat bis zum Tod und seinem Meister nachzufolgen und mit ihm gemeinsam Gemeinschaft zu haben in seinen Leiden. Amen. So, und dann schreibt Johannes, gehen wir der ersten Frage nach. Wie hat sich denn diese Liebe Gottes gezeigt? Wie ist sie denn das erste Mal auf diese Erde gekommen? Wie hat sie sich uns den Menschen geoffenbart von oben auf die Erde? Und das lesen wir im 1. Johannes 4, Vers 9. Da schreibt Johannes, darin ist die Liebe zu uns geoffenbart worden. Das heißt, darin ist die Agape-Liebe Gottes auf der Erde sichtbar geworden, weil sie vorher nicht da war. Es ist sichtbar geworden, offenbart geworden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Die Agape-Liebe zeigte sich, indem Gott seinen Sohn für uns gab. Überschrift Hingabe. Ein Grundbaustein Nummer 1 von der Agape-Liebe ist immer Hingabe. Hingabe. Nicht nehmen, 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 lieb mich, lieb mich, lieb mich, sondern ich lieb dich, geben, 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 geben. Hingabe ist der erste Grundbaustein. So wie Gott seine Liebe hingab für uns auf die Erde, indem er seinen Sohn für uns gab, hingab, ist Gottes Liebe eine selbstlose, bedingungslose Hingabe. Ein Geschenk für dich und mich, was für jeden Menschen zur Verfügung steht. Amen. Ich möchte es noch durch weitere Schriftstellen bekräftigen, wo Jesus das selbst auch gesagt hat. Und zwar Johannes 10, Vers 11. Dort steht, ich bin der gute Hirte und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Dort spricht er davon, ich liebe euch, wie ein Hirte seine Schafe liebt, aber ich gehe mit meiner Liebe so weit, dass ich für jedes einzelne meiner Schafe mein Leben lasse. Und wenn es nur ein Schäfchen in meiner Herde gewesen wäre, hat Jesus gesagt, ich wäre genauso den Weg gegangen für ein Schaf. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Hingabe des eigenen Lebens. Johannes 15, Vers 12 und 13. Hier spricht Jesus selber wieder von das Gebot, wiederholt er im Kapitel 15. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. So, und dann beschreibt er diese Liebe. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Die Agape-Liebe besteht darin, dass jemand bereit ist, für den anderen sein Leben zu lassen. So stark ist die Liebe für uns gewesen, von Gott, oder ist sie immer noch, von Gott, weil Gottes Liebe ändert sich nicht, von dem Vater und dem Sohn. Er hat die größte Liebe, indem er sein Leben hingegeben hat im Austausch für unseres, um uns zu erlösen aus der Knechtschaft des Vaters der Lüge, der nur raubt, stiehlt und umbringt, nämlich Satan, unter dessen Hand jeder Mensch versklavt war, der dann gerettet wurde, oder? Übrigens ist es falsch, den Leuten, die Jesus noch nicht kennen, zu sagen, sie haben die Entscheidung zwischen Gott und Teufel oder Satan. Das stimmt nicht. Für Satan brauchen sie keine Entscheidung treffen, weil sie bereits unter seiner Herrschaft sind. Das ist ihr Vater. Sie sind auf dem Weg in die ewige Verdammnis. Sie werden die Ewigkeit mit Satan verbringen, weil die alte menschliche Natur auf dem Weg ist in die ewige Verdammnis. Und das stellt diese Sache, hat der Herr mir neu erklärt, weil ich das auch mal jemandem, so einen jungen Mann auf der Straße falsch erklärt habe, hat der Herr mich korrigiert, das stimmt nicht. Wenn du sagst zu einem Ungläubigen, du hast die Chance zu wählen zwischen Gott und Satan, stellst du den Mensch in die Mitte, als ob er zwischen zwei Optionen hätte. Die hat kein Mensch. Jeder Mensch ohne Christus ist auf dem Weg in die ewige Verdammnis, ist unter der Knechtschaft Satans und er hat nur eine Entscheidung zu treffen, nämlich zu Gott, um diesen Weg zu verlassen. Diese Entscheidung kannst du ihm anbieten. Das ist das Evangelium, von diesem Weg in die ewige Verdammnis zu wechseln auf dem Weg ins Leben. Amen. Weil Jesus und der Vater uns so sehr geliebt haben, um uns diesen schmalen Weg zu eröffnen. Und wo Jesus selbst gesagt hat, ich bin der Weg oder ich bin die Tür zu diesem Weg. So, und dann nimmt, Johannes hat das ja alles mitgehört, das ist ja sein Evangelium, ne? Und dann schreibt er eine Sache, die viele Christen, ich habe das auch immer oft überlesen. Und da hat der Heilige Geist gesagt, nee, nimm mal diese Stelle mit rein. Und diese Bibelstelle von Johannes hier überlesen wir oft, weil die erscheint uns vollkommen unmöglich auszuführen. Aber das ist Agape-Liebe. Und dann schreibt Johannes 1. Johannes 3, Vers 16, daran haben wir die Agape-Liebe erkannt, dass er, also Jesus, sein Leben für uns hingegeben hat. Also Johannes sagt, dann daran haben wir die Agabeliebe erkannt, wenn wir den ersten Grundbaustein erkannt haben, nämlich Hingabe. Und dann sagt er, auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Überleg mal, was der Herr schreibt. Er sagt, wir haben die Agabeliebe Gottes erkannt, nämlich den Grundbaustein Hingabe, dass er sein Leben für uns gegeben hat. Und jetzt sind wir schuldig, das heißt, wir sind verpflichtet, schuldig für die Brüder das Leben hinzugeben. Nämlich genauso, wie Jesus es hingegeben hat. Lass diesen Satz mal wirken. Und dann prüf mal dein eigenes Leben, ob du sagst, du hast die Agabeliebe in dir. Wenn du bereit bist, für jeden x-beliebigen Bruder oder Schwester dein Leben hinzugeben. Das bedeutet nicht zu sterben, sondern einfach dich hinzugeben. Wenn du dazu wenn du mit großer Freude dazu bereit bist, dann kannst du sagen, dass du die Agabeliebe in dir hast. Wenn sich in dir alles sperrt, muss sie ausgebaut werden zum Überströmen. Amen. Grundbaustein Nummer 1, Hingabe. Grundbaustein Nummer 2 steht im Vers 10. Jetzt sagt er, darin besteht diese Agabeliebe. Also das ist das Wesen der Agabeliebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben und dann er uns gesagt, oh, ihr seid so nett zu mir, jetzt liebe ich euch auch mal, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat, als Sühneopfer für unsere Sünden. Das heißt, Gott hat seinen Sohn hingegeben, erster Bestandteil, und dann sendet er seinen Sohn ans Kreuz, als Sühneopfer, als ein Opfer. Agabeliebe gibt sich hin und bringt Opfer. Und sie sucht nie das Ihre. Sie sucht nie das Ihre. Liebe mich, sei nett zu mir, kümmere dich um mich. Nee, sie gibt hin und sie bringt Opfer. Und das Opfer, das Sühneopfer für uns ist das Kreuz. Und das Kreuz beseitigt die Hindernisse für die Liebe Gottes in uns. Erst einmal in uns, ne? Wir reden mal von den in uns. Das Kreuz, das Sühneopfer, hier steht das, das Kreuz beseitigt die Hindernisse für die Agabeliebe in uns. Und ohne das Kreuz kann die Agabeliebe nicht in dir wohnen und kann sie nicht in dir bleiben. Grundbaustein Nummer 1, Hingabe. Grundbaustein Nummer 2, das Kreuz. Und dann schreibt Johannes weiter, Vers 11, Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, mit dieser Agabeliebe, mit dieser Hingabe und dieses Opfer, was er für uns gebracht hat, das ultimative Opfer, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Also sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Das heißt, wenn du dich zu Jesus bekehrt hast, wiedergeboren bist, diese Liebe Gottes empfangen hast, hast du eine Schuldigkeit bei Gott. Und eine Schuldigkeit wird am Ende auch mal zur Rechenschaft gezogen. Also wir sind Gottes Schuldner, weil er uns so geliebt hat, dass er seinen Sohn für uns hingegeben hat und das höchste Opfer gebracht hat, erwartet er von uns, wir stehen in Gottes Schuld, dass wir dasselbe untereinander tun. Und kein Mensch kann sich rausreden, kein Christ, meine ich jetzt, der die Agabeliebe Gottes empfangen hat, kann sich rausreden und sich rechtfertigen und sagen, oh, das und das haben mir Menschen angetan, das und das haben sie mir bewusst und unbewusst angetan. Ich bin jetzt so, ich ziehe mich zurück, ich bin beleidigt, ich fühle mich verletzt Und dieses Ganze. Da sagt Gott zu dir, ich habe deine Ungerechtigkeit gesehen. Du hast mich viel mehr verletzt, wie du denkst, dass andere dich verletzt hätten. Dein Verhalten hat mich verletzt. Denk erst mal darüber nach. Bevor du dich verletzt fühlst oder verletzt denkst, denk darüber nach, wie sehr du Gottes Herz verletzt hast. Alleine schon unter der Hinsicht, dass du keine Gemeinschaft mit ihm pflegst, dass du Gott nicht den Lob und den Dank bringst, der ihm als allerhöchsten Gott zusteht, dass du sein Wort vernachlässigt hast und dich nicht nach dieser Liebe ausgestreckt hast, sondern dass du versucht hast, einfach nett zu sein, um damit sein Gebot zu erfüllen. Das ist das, was Gottes Herz noch viel mehr verletzt, als was dir ein Mensch irgendwo antun kann. Ein Satz hat mich geprägt seit meiner Jugend an. Hat mir mein Vater gesagt, von einem alten Prediger. Es gab früher, zu DDR-Zeiten gab es ganz früher, gab es wirklich richtig gute, geisterfüllte geistliche Leiter im Land. Das ist heute eine Rarität geworden, wie eine Stecknadel in Heuhaufen. Aber damals gab es sie noch. So. Und so ein alter Bruder hat gesagt, solange du dich noch verletzt fühlst oder verletzen lässt, bist du noch nicht in der Natur von Jesus. Dann ist noch Stolz und Hochmut in dir. Weil das, was sich in uns verletzen lässt oder man denkt, man ist verletzt, ist Stolz und Hochmut. Da zeigt sich dann, wenn man verletzt reagiert, sich zurückzieht und dann schlecht über andere redet. Dann richtet man seine ganze Aufmerksamkeit auf die anderen, was die alles gemacht haben, dies, das und jenes. Und Gott sagt, deine Reaktion hat mein Herz verletzt. Ich habe alles für dich hingegeben. Ich habe meinen Sohn ans Kreuz gegeben, damit du den anderen mit Agabeliebe liebst. Und ein Christ, der voll Agabeliebe ist, ist unverletzlich. Die Endzeit ist geprägt von Verletzungen von Menschen draußen. Auch gemeint, es passieren im zwischenmenschlichen Bereich. Paulus nennt im 1. Thessalonicher 5, nennt er die Rüstung für die Endzeit, für die Krieger des Lichts der Endzeit, den Brustpanzer der Liebe. Das heißt, du musst diese Liebe Gottes wie um deine Brust legen, dass dein Herz gefüllt und geschützt ist, weil die Liebe Gottes schützt dich auch. Wenn du voll bist, kann dir Menschen sonst was antun. Und wenn wir jetzt schon immer noch verletzt reagieren auf irgendwas, wie soll denn das erst geschehen, wenn Leute dich einsperren, um deines Glaubens willen und sonst was mit dir anstellen? Jetzt ist die Zeit der Vorbereitung, dass diese Agabeliebe in uns zunimmt und wächst. Und ich sage es nochmal, eine Reaktion in unseren Herzen von Empfindlichkeit, beleidigt sein, entspricht nicht der Liebe Gottes, sondern es ist grundsätzlich das alte, stolze, ich-bezogene Fleisch. Und das kann nur beseitigt werden durch das Kreuz. Amen. Das Kreuz von Jesus Christus stellt dich in eine Position, dass du nicht mehr verletzt werden kannst, sondern lieben. Was hat Jesus gemacht? Aus der Position des Kreuzes hat er gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist die Position der Liebe Gottes. Und das ist das, was Gott erwartet von den Gläubigen, wie sie miteinander umgehen. Dann gibt es auch keine Webseiten mehr, der Club der verletzten Christen, die ihr teuflisches Zeugs dort verbreiten, weil durch Verletzung und beleidigt sein kommt Ärger, Groll, Bitterkeit und das verunreinigt viele, jeden, mit dem du sprichst. Und öffnet die Tür für Dämonen, die nur darauf warten, dass der Eiter gärt und die Fliegen setzen sich sofort drauf. Ihr Lieben, es gibt so viele Christen, die von Dämonen geplagt sind und besetzt sind und gebunden sind. Ich könnte euch ein paar Namen nennen von diesen Geistern. Wir haben genug in letzter Zeit da rausgeworfen. Ich weiß, wovon ich rede. Und die kriegen Zugang durch Verletzungen in der Kindheit, Verletzungen in der Schule, Verletzungen wo immer. Und die können sich manchmal schon über Generationen fortsetzen und entfalten sich dann in deinem Leben. Solange, wenn du nicht mit diesen Dingen umgehst, hast du für Satan immer eine offene Tür und er kann dir die Liebe Gottes stehlen. Deswegen ist es wichtig, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Und wenn du Befreiung und Heilung erlebt hast, dann musst du dieses Territorium unbedingt sichern, weil Satan versucht wieder durch diese Tür von Verletzlichkeit, Ärger, Groll, Bitterkeit, Ich-Bezogenheit, sich um sich selber kümmern. Das ist niemals die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes gibt sich immer hin. Sie schaut immer auf den Nächsten. Sie schaut immer weg von sich selbst. 1. Korinther 13, jetzt füge ich doch mal zwei Schriftstellen von 1. Korinther 13, wie sich diese Liebe praktisch auswirkt. Diese Liebe, Agabeliebe, sucht niemals das ihre. Während die Filio-Liebe immer das unsere sucht. Und die alte menschliche Natur, die sagt immer nur, ich, mir, meiner, mich. Ich bin verletzt, ich bin jetzt beleidigt, ich ziehe mich zurück, ich schlage zurück. Ich. Und du merkst gar nicht, wie die Liebe Gottes aus dir rausgezogen wird. Satan öffnet die Schleusen, dass die Liebe Gottes, die Gott schickt sie dir nach. Und er sagt, hier ist meine Liebe, vergib, segne, sei frei von dieser Knechtschaft, dieser Dämonen. Und du reagierst nicht. Du öffnest die Türen weiter. Wenn irgendetwas behandelt, diese Sache innerhalb einer kurzen Zeit, dass die Geister, die öffnen diese Tür und die zerstören dich innerlich. Das Erste, was die dir rauben, ist dein geistiges Leben. Und die verpassen dir so eine Täuschung, dass du dich noch im Recht fühlst. Das einzigste Recht, was wir als Christen auf dieser Erde haben, ist, den Nächsten mit Agabeliebe zu lieben. Das ist das einzige Recht, was Gott uns eingegeben hat und worauf wir auch Rechenschaft geben müssen. Weil die Liebe Gottes, 1. Korinther 13, sie lässt sich nicht verletzen, sie lässt sich nicht verärgern, sie lässt sich nicht erbittern. Dort steht, sie lässt sich nicht erbittern, aber Erbitterung ist die Stufe Nummer 4. Das ist es schon echt heftig, weil Verbitterung hat das Herz so schwarz gemacht, dass es nur noch Unrat von sich gibt, wenn du sprichst. Und dann Hebräer 12, damit achte drauf, dass keiner Mangel leide an der Gnade, an der Liebe, damit nicht eine Wurzel der Bitterkeit in euren Herzen wächst und sie viele verunreinigt. Das heißt, jeden, mit dem du in Kontakt kommst, ist viel ansteckender wie Corona. Ich will das nicht kleinreden mit Corona. Das ist gefährlich für die Leute, die es betrifft. Aber ich rede nicht so viel davon. Wenn du viel davon redest, zieht es die Dinge an. Wir sollten von Gott reden und uns lieber davor hüten, dass wir nicht kontaminiert werden von dem Virus der Bitterkeit. Und das beginnt immer mit Verletzung oder man denkt, man ist verletzt. Ist ja nicht immer so. So, dann darauf folgt Verletzung, dann kommt Ärger, dann kommt Groll und dann kommt Bitterkeit. So, das erste ist etwas, wo du die Tür öffnest durch Verletzung. Das zweite, Ärger, ist schon ein Dämon. Wenn du länger Ärger Raum gibst, setzt sich ein Geist drauf, da muss ausgetrieben werden. Sonst tut das sein Unwesen noch weiter. Dann setzt Groll, ist ein Geist, ist eine Herzenshaltung. Wenn du das pflegst um einen längeren Zeitraum, kommt ein Dämon rein. Bitterkeit ist definitiv ein Geist, ist ein Dämon. Und Nummer 5 ist Hass. Du fängst an, die Leute zu hassen. Hass Christ gibt alles. So, und Hass ist das Gegenteil von Liebe. Deswegen ist die Liebe, 1. Korinther 13, Vers 6, wo steht dort, die lässt sich nicht erbittern. Die Liebe lässt sich nicht verletzen. So, dann schauen wir immer, ich habe schon so viel durch, dann hörst du, oh, die Person, gemeint, die hat so wenig Liebe, da muss ich echt mal was ändern hier. Wenn du solche Äußerungen hast und solche Gedanken, dann hast du nicht die Liebe Gottes in dir. Denn die Liebe Gottes schaut nicht, wie der andere ist, sondern die Liebe Gottes schaut immer auf sich selbst und dass du gibst und durch das Kreuz Hindernisse wegschaffst. Amen. Dann bist du in der Liebe Gottes. Das sind ein paar solche Thermometeranzeigen, Gradmesser, wo du dich selbst überprüfen kannst, hast du die Liebe Gottes in dir oder nicht. Und das Kreuz ist die einzigste Kraft, die das entfernt. So, wie kommen wir denn eigentlich zu dieser Liebe? Das ist auch eine gute Frage, wenn man jetzt schon so viel davon spricht. Wie komme ich denn dazu, dass ich voll dieser Liebe bin? Die Antwort gibt uns Johannes auch in 1. Johannes 4, Vers 16. Und wir haben die Liebe Gottes erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist seinem Wesen nach Liebe und wer in seiner Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Hier sagt Johannes, wenn du Mangel hast an dieser Liebe, geh wieder zur Quelle. Und wie geht das? Wir haben die Liebe Gottes erkannt und geglaubt. Und das, was der Herr dir uns heute gibt durch das Wort Gottes, ist genau das, dass du erkennst, was das Wesen der Liebe Gottes ist. Du brauchst erst eine Erkenntnis darüber und dann musst du es glauben. Und wir sind oft so, wir sagen, wie soll denn das funktionieren mit dieser Liebe? Was ist denn diese Liebe? Wie geht denn das? Nee. Diese Frage kannst du gleich beiseite tun, weil diese Dinge, das ist eine geistliche Liebe und das kannst du mit deinem menschlichen Verstand nicht erfassen, sondern nur erkennen vom Heiligen Geist geoffenbart durch das Wort Gottes und das Wort Gottes, was Gott selbst über sich sagt, über seine Liebe, glauben. Und wenn du das glaubst, empfängst du es auch. Alle diese Stellen, was ich jetzt schon teilweise vorgelesen habe, es gibt noch viel mehr bei Johannes, die über die Liebe Gottes sprechen. Fang an, darüber nachzudenken. Fang an, darüber nachzusinnen und das zu glauben, dass Gott dich persönlich mit einer unendlichen Liebe liebt. Und wenn du voll bist mit dieser Offenbarung und diesem Glauben, weil geistliche Dinge kann man nur, die Liebe kannst du nur durch Glauben empfangen. Wenn du voll bist davon, dann bist du in der Identität des Christus. Also erkennen und glauben. Und wenn du spürst, diese Liebe Gottes ist dir abgekommen, dann durchforsche das Wort, was Gott über seine Liebe sagt. Glaube es und schrei zu ihm, füll mich mit deiner Liebe. Ich fand es sehr gut gestern Abend, da hat sich am Ende dann eine neue Qualität, sag ich mal, von Gebet entwickelt, auch voll im Geist, voller Glauben, das war so stark. Und das brauchen wir. Ein Schreien zu Gott, füll mich, ich habe einen Mangel dran. Füll mich mit deiner Liebe. Wir müssen lernen zu beten, ihr Lieben. Lernen zu beten. Und wenn du lernen willst zu beten, dann liest die Psalmen. Viele Psalmen haben ein Wort in sich, das heißt, David, zig Psalmen, ich schrie zum Herrn. Ich schrie zum Herrn. Im Hebräerbrief wird das Gebetsleben von Jesus auch beschrieben. Er schrie zu Gott, dem Vater. Und es ist nicht so, gib mir doch mal die Liebe Gottes. So aus Verstand passiert nichts. Du musst schreien, du musst deinen Mangel spüren. Du musst dieses Verlangen in dir haben und zu Gott schreien, mal richtig laut. Ich fand es gut, wo wir in Kiew waren, zum Retreat vor 4 Jahren. Das war echt stark. Da hat der Leiter dort hat über die Juden verstehen, das sehr viel besser, die Psalmen. Der hat mal drüber gelehrt, über echtes Gebet, über Schreien. Da sagte, das ist mir so hängen geblieben. Viele, viele Psalmen, da hat es aus dem Hebräisch dann und noch alles, ne? Und viele Psalmen, das Gebetsleben der Heiligen war gekennzeichnet von Schreien zum Herrn. aus Verzweiflung raus. Und ich in meinem persönlichen Leben kann sagen, dort, wo ich wirklich verzweifelt war und zu Gott geschrien habe, diese Gebete hat Gott meistens sofort beantwortet. Aber wo ich so, ja, Gott segne das, Gott macht das, so aus dem Verstand raus, da ist manchmal was passiert, manchmal auch nicht. Wir müssen lernen zu beten und zum Herrn zu schreien. Aber nicht aus der Seele, sondern aus hier, aus dem Geist. Wenn du diese Not spürst, wenn du siehst, dass Menschen in Größenordnung verloren gehen in Deutschland, dann fängst du an, zum Herrn zu schreien. Dann sagst du nicht, Gott, rette die. Nee, dann ist dein Herz erfüllt von der Liebe Gottes. Du spürst seinen Schmerz. Er hat alles hingegeben, hat seinen Sohn als Sühneopfer gesandt für 83 Millionen Deutsche. Und es gibt laut Statistik nur 1,5 Millionen wiedergeborene Christen in unserem Land. Also rund 2%. Und im Osten Deutschlands sind, die meisten sind auch drüben, im Osten Deutschlands ist nur 1% maximal wiedergeborene Christen. Ostdeutschland und Tschechien sind das am meisten unerreichte Gebiete in Europa. Der Richard hat eine Kategorie, wie er im Himalaya, die, wisst ihr alles, diese unerreichten Völker erreicht, die Gebiete. Und da gibt es eine Abstufung. Und bei einem Prozentsatz von 1% Christen gilt ein Stamm, eine Region als unerreicht. Und wenn es noch fast keinen Christen gibt, dann gelten sie als most unreached, also als am meisten unerreicht. Also 1% und weniger gilt schon als unerreicht. Also befinden wir uns im Osten Deutschland im Missionsgebiet. So, und wenn du mal diese Zahlen zusammennimmst, rechnen wir 1,6 Millionen wiedergeborene Christen in Deutschland. So. Wie viel sind davon Wiedergeborene? Von den anderen reden wir jetzt gar nicht. Wie viel sind dann bereit, wenn Jesus zurückkehrt? Wenn wir das Gleichnis von Jesus ernst nehmen können, wo er sagt, von den 10 Jungfrauen musst du nochmal 50% wegstreichen. Das sind von ganz Deutschland gerade mal 0,1% bereit bei der Entrückung. Also 800.000. Das sind erschreckende Zahlen. Das ist eine richtig große Stadt in Deutschland. Und der Rest bleibt alles hier. Ist das Gottes Wille? Nee. Lasst uns zum Herrn schreien, Verantwortung wahrnehmen für unsere Stadt, Region, was wir hier haben. Dass diese Mächte der Finsternis gebrochen werden. Wo dieser Ex-General aus der Satans-Armee in Deutschland war, gesagt hat, diese Atmosphäre im Land der Reformation ist so kühl, ist so atheistisch, dass er froh war, wo wir da zurück waren in Amerika. Die Agabeliebe drängt dich zum Schreien zu Gott für die, das Opfer von Jesus, die seine Liebe noch nicht kennen. Amen. So, also die Liebe Gottes erkennen und glauben, die Gott zu uns hat. Und es gibt eine Person, die dir diese Liebe vermittelt. Und es ist der Heilige Geist. Römer 5,5. Die Liebe, diese Agabe-Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist. Durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist der Geist der Liebe des Vaters. Es ist dieser Geist der Liebe, der diese Liebe des Vaters und Sohnes zu uns vermittelt. Der Geist der Sohnschaft, der dir die Vaterliebe spürbar, erfahrbar, erlebbar macht. Das geht nur in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Ein Christ, der die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist nicht sucht, ist ohne Liebe. Ich meine Agabeliebe. Eine Gemeinde, die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist nicht sucht, ist ohne Liebe. Ich meine Agabeliebe. Ich meine nicht das ganze seelische Zeug. Ich meine Agabe. Wir müssen den Heiligen Geist suchen. Es ist der Geist, der vom Vater ausgeht und der dir die Liebe des Vaters vermittelt. Hab Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist und bitte ihn, das Herz neu zu füllen. Amen. Das sind so Dinge, das geschieht nicht automatisch. Ich habe gesagt, diese Liebe zu wachsen zu lassen, bedeutet Arbeit. Das nächste, was das Wort Gottes uns auffordert, was unser Anteil daran ist, steht schon hier in diesem Vers, den wir gerade hatten, bleiben. Gott ist sein Wesen nach Liebe und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Vielleicht kann man Judas 21 nochmal anblenden vorne. Judas Brief, Vers 21. In dem Brief liest man nicht so oft, aber er hat viel zu sagen. Und da sagt Judas, das war übrigens ein Halbbruder von Jesus. Ein Fleische nach. Er sagt, erhaltet euch in der Liebe des Vaters. Erhaltet oder bewahrt euch in der Liebe Gottes. Das heißt, uns hat Gott diese Aufgabe gegeben und diese heilige Verpflichtung, dass wir uns erhalten und bewahren in der Liebe Gottes und in ihr bleiben. Und das geht nur durch das Kreuz. Amen. Was hat Jesus gesagt? Wie wir in der Liebe Gottes bleiben? Und er hat uns ein Vorbild hinterlassen, damit diese Löcher in unseren Herzen geschlossen werden, damit die Liebe überfließend wird in uns. So gehen wir nochmal in Johannes 15 rein. Vers 9 und 10. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Agabeliebe, sagt Jesus. Das sind extrem starke Aussagen, die wir oft überlesen. So wie mich der Vater liebt. Stellt euch mal vor, wie der Vater im Himmel, der seinem Wesen nach Liebe ist, heilig, rein, seinen Sohn liebt. Das war auch die Kraft auf der Grundlage der Furcht des Herrn, die Jesus durch dieses ganze Erdenleben hindurchgetragen hat. Alle haben mich verlassen, aber der Vater ist bei mir. Der Vater liebt mich. Ja, wir hatten heute den Vers gehabt hier von euch Kindern. Na? Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Was kann mir ein Mensch tun? Na? So, Alex, ja, genau. Das heißt, der Herr ist mein Licht, der Herr ist meine Liebe. Was kann mir dann ein Mensch noch tun? Aber zurück zu den Versen. Wie Jesus vom Vater geliebt wurde, mit derselben Liebe gibt er uns weiter. Der Vater ist die Quelle des Wesens der Liebe. Er gibt sie seinem Sohn und er gibt sie uns eins zu eins weiter. Und schon hast du diese Weitergabe, diese Hingabe der Liebe, die Jesus zu uns hat. Und dann sagt er, wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe, in seiner Liebe geblieben bin. Und hier spricht er davon, dieses Bleiben erfordert von uns das Halten seiner Gebote. Wenn wir die Gebote Gottes halten, wenn wir sie bewahren und tun, umsetzen im praktischen Leben, dann bleiben wir in seiner Liebe. Amen. Wenn wir praktisch Hingabe und das Kreuz anwenden, dann bleibt diese Liebe in uns. Und dann nimmt sie zu. Und das ist das, was Paulus am Anfang, was ich sagte, 1. Thessalonicher 13, was er dort schreibt, dass die Liebe zunimmt, dass sie überströmt wird, indem wir das anwenden. Und das Ziel von dieser Liebe, die Liebe hat auch ein Ziel, und das Ziel ist Einheit. Das Ziel, Liebe hat immer ein Ziel. Sie gibt sich hin, sie bringt Opfer, beseitigt die Hindernisse, um mit dieser Person, die sie liebt, eins zu werden. Und aus dieser Einheit, Intimität kommt Frucht. Amen. Viele Christen versuchen, Frucht zu bringen, für den Herrn was zu tun, aber es sind nichts weiter wie fleischerne Werke, die im Himmel keinen Lohn hervorbringen, weil sie nicht aus der Verbindung mit Jesus getan worden sind. Liebe zieht zusammen, Intimität bringt Frucht. Weinstock, Rebe, bleibt in mir, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und oft versuchen wir, unsere eigenen Programme unsere guten Werke zu tun, Programme durchzudrücken, das muss jetzt halt das. Oder auch Dinge weglassen, wie jetzt in Corona. Das nicht. So. Aber wahre Frucht entsteht nur durch Intimität. Wenn ein Ehepaar zusammen ist und sie nicht in Einheit kommen, entsteht keine Frucht. Da könnt ihr Jahre zusammenleben, es entsteht keine Frucht. Und genauso ist es mit einem Christ, der jahrelang mit dem Herrn geht, aber keine intime Beziehung mit ihm hat. Sag ich mal, bringt recht wenig Frucht. Um Frucht zu bringen, musst du enge Beziehung mit Jesus haben. So, und das ist die Einheit, wo die Liebe hin will, diese neue Identität. Christus in dir und du in ihm. Und ihr Lieben, das wird sich bei der Entrückung zeigen, wer in ihm ist und er und Jesus in ihm. Dann wird das Ganze offenbar. Denn wir sind der Leib von Jesus, wo er das Haupt ist. Wir sind so eng mit ihm verbunden. Wir reden immer vom Leib Jesu und haben gar nicht richtig verstanden, was das bedeutet. Das bedeutet nicht die Gemeinschaft der verschiedenen Konfessionen, Denominationen. Das ist menschlich, seelisch gedacht. Fleischern. Die Einheit mit Jesus, der Leib Jesu, ist das Haupt und wir die Glieder. Und die Glieder, die an seinem Leib sind, sind all diejenigen, die von Neuem geboren sind. Die ihr Leben für Jesus hingegeben haben in der Taufe. Und bereit sind, ganz mit ihm zu leben. Und die das Kreuz anwenden. Denn durch das Kreuz wird jedes Hindernis in unseren Herzen entfernt, was uns von der Liebe Gottes trennt. Die das Kreuz täglich anwenden. Darum sagt Jesus, nimm das Kreuz täglich auf dich. Weil du brauchst das Kreuz, was diese Krusten, diese Trüberlaufung der alten Natur von dir entfernt, damit die Liebe Gottes fließen kann. Das sind die, die bereit sind, wenn der Meister kommt, die zu seinem Leib gehören. Vielleicht kann man das Bild zum Schluss nochmal einblenden, weil jemand hat es mal in der Vision gesehen, wenn die Entrückung stattfindet, steht Jesus im Himmel. Das Bild kam dieser Vision sehr nahe, das hat mir sehr gefallen, manche von euch kennen das, habe ich euch schon weitergeschickt. Ich finde das so eindrücklich, das geschieht, wenn die Entrückung da ist, Jesus erscheint in den Wolken, er ist das Haupt und dann jeder Einzelne wird im Bruchteil von einer Sekunde Habatio, habe ich letzte Woche gesagt, gewaltsam von der Erde weggenommen und du fliegst im Geist natürlich, dein Körper, da wird er verwandelt, hast einen neuen und du fliegst zu Jesus und einer hat es mal in einer Vision gesehen, wie Jesus da im Himmel steht, also in den Wolken und dann jeder Christ seinen Körper füllt. Es war ein helles, leuchtendes Gewand von Jesus, ähnlich wie hier und jeder dieser leuchtenden Christen, die hier aufsteigen zum Herrn, bildet einen Teil des Leibes von Jesu. Und dann ist der Leib Jesu komplett und dann geht Jesus in den Himmel, in das himmlische Jerusalem mit dir, also mit seinem Leib. Und das ist die Einheit, weil Liebe sucht Einheit. Das Haupt und die Glieder. Epheser 5 wollte ich noch was sagen, weil das gebe ich bloß den Endvers noch rein, weil da geht es auch, weil jede christliche Ehe ist ein Vorbild oder ein Bild für die Beziehung zwischen Jesus und seiner Braut. Und da werden wir nächstes Mal vielleicht mehr drüber reden, über Ehe und Familie, weil das Bild ist, wie wir der Welt Christus demonstrieren. Christus und die Gemeinde, Frau mit Mann, ist das Bild. Weil Jesus hat gesagt, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Nachfolger seid, wenn ihr diese Liebe untereinander habt. So, und das beginnt in Ehe und das beginnt in Familie. Wenn wir in der Ehe nicht diese Grundlagen von Agape, Liebe, Leben, von Hingabe und Kreuz und in zu dieser Einheit zusammenkommen, wie Christus und die Gemeinde, wir haben eine Verantwortung vom Herrn dafür. um der Welt die Liebe Gottes zu demonstrieren. Und wir denken immer zuerst an die Gemeinde. Ja, für Singles schon, aber für verheiratete Paare ist die erste Verantwortung, in deiner Ehe zu demonstrieren, wie die Liebe Gottes ist. Und dann im nächsten Beziehungsumfeld. Hier, ich lese mal die Schriftstelle zu diesem Bild. Denn wir sind Glieder seines Leibes, Epheser 5, Vers 30. Wir sind Glieder seines Leibes von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und die zwei werden zu einer, erweiterte Übersetzung sagt, zu einer vollkommenen Einheit werden. Dieses Geheimnis ist groß, ich deute es aber auch Christus und die Gemeinde. Und in Epheser 5 vergleicht Paulus immer schrittweise in den Versen Christus, die Gemeinde mit Mann und Frau. Und da wird die Liebe praktisch. Wir haben ja gesagt, die Liebe Gottes muss sich im Praktischen auswirken. Man muss sie tun, die Gebote Jesu tun, halten, bewahren, ausüben im täglichen Leben. Und das geht im Verhältnis von Mann und Frau, geht das los. Und dort muss das Kreuz wirken und die Hingabe. Ich schicke es mal voraus, ein Mann muss sich seiner Frau hingeben, die Frau ihrem Mann hingeben, dass sie zu einer Einheit kommen. Und das Kreuz muss wirken. Das Kreuz zerstört jede Selbstsucht, jede Ich-Bezogenheit, jede Selbstzentriertheit. Solange noch Selbstsucht, Selbstzentriertheit in einer Ehe ist, kann es nicht zu einer vollkommenen Einheit zusammenkommen. Dann muss das Kreuz wirken, und zwar täglich. Das ist eine harte Arbeit, aber zu der sind wir vom Herrn berufen. Amen. So, und dann kannst du das mit deinem, wenn das nicht in deinem persönlichen Umfeld gelingt, dann wie soll das dann mit deinem Bruder und Schwester gelingen? So, und Gott möchte, dass wir als Mann und Frau zu eben dieser Einheit zusammenwachsen wie Christus und die Gemeinde. Ja, ein Mann wird seinen Vater und Mutter verlassen, seiner Frau anhängen und die zwei werden zu einem Fleisch, zu einer vollkommenen Einheit werden. Vollkommen eins. In Geist, Seele und Leib. Und ein Ehepartner gibt es meines Erachtens nach nur handverlesen. Der echte Ehepartner für einen Christen, der ist handverlesen. Den hat Gott für dich bereitet, wo du in eine Einheit kommst, in Geist, Seele und Leib. Wo du so zusammenkommst, dass dieses Ehepaar eine gemeinsame, gottgegebene Berufung ausüben kann. Und wenn du eine Frau suchst, Sprüche 31, 30 kannst du ausbeten. Da steht, Anmut und Schönheit sind vergänglich oder so ähnlich, nicht so wichtig, aber eine gottesfürchtige Frau, natürlich darf so schön sein, ne? Aber eine Frau, die voller Gottesfurcht ist, die wird gesucht und die ist wert geachtet. Wenn du eine Frau suchst, suche eine gottesfürchtige Frau, die bereit ist, sich hinzugeben und die bereit ist, den Preis des Kreuzes zu bezahlen für die Einheit. Und genauso, wenn du einen Mann suchst, suche nur einen, der bereit ist, sich dir voll hinzugeben und bereit ist, den Preis der Hingabe des Kreuzes zu bezahlen. Und das geht nur, wenn beide als wiedergeborene, geisterfüllte Christen im Geist eins sind. Weil du musst einen Partner finden, denn Gott schenkt dir nur einen Partner, wo du im Geist eins bist. Das heißt, er muss wiedergeboren sein, also Mann oder Frau, ne? Er muss wiedergeboren sein, er muss im Wasser getauft sein nach der Schrift, die Grundlagen müssen stimmen. Er muss mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Suche so einen. Und nur so einen hat Gott für dich, einen Partner. Und nur dann kannst du deine Berufung richtig ausleben. Ansonsten gibt es nur Probleme. Also hier und da schon Probleme dann der Ehe. Ich habe als Jugendlicher, also als Kind schon, und von meinem Schulfreund ein Beispiel erlebt, wie seine Eltern, die Frau war gläubig, der Ehemann nicht. Der ist allen möglichen weltlichen Dingen nachgegangen. Die hat ihr Leben lang versucht, ihn zu bekehren. Ich habe gesagt, nee. Die hat nur gelitten, ihr Leben lang. Ich sage, so eine Frau will ich nicht oder so einen Partner. Wenn du nicht den richtigen handverlesenen Partner hast, bleib allein. Dann bist du bereit für das, für die Entrückung. Der falsche Partner kann dich von dem Weg mit Jesus abbringen. Ich habe von Ralf zum Beispiel gehört, habe ich Leute neu bekehrt, die waren feurig im Geist, dann kam der falsche Partner rein, schwupps, waren sie weg vom Herrn. Gib dich nicht mit der zweiten Wahl zufrieden, sondern also schon den Herrn suchen, bitten, aber achte, dass die Grundlagen im Geist muss die Einheit da sein. Du kannst nicht sagen, das entwickelt sich dann erst in der Beziehung. Die Grundlagen müssen stimmen. Denn dann kommt die gemeinsame Berufung zum Tragen. Dann braucht es die Einheit in der Seele. Kommunikation muss stimmen, Interessen müssen stimmen. Die Kommunikation, das Gespräch muss funktionieren. Weil davon lebt eine Ehe. Und das Körperliche dann nach der Ehe. Schließung. Achte drauf, wenn du einen Partner suchst, auf diese grundlegenden Dinge. Und Gott hat einen für dich zurechtgeschnitzt, der hundertprozentig zu dir passt, damit du in diese vollkommene Einheit kommen kannst. Aber denk dran, diese Einheit bedeutet Arbeit. Amen. Ich kenne eine ältere Glaubensschwester, die hat mal vor Jahren zu mir gesagt, die hatte eine unglückliche Freundschaft am Anfang ihres Lebens und da hat es nicht geklappt und hat keinen Partner gefunden. So. Dann ist sie in das Alter gekommen, wo man eigentlich nicht mehr so heiratet. Man heiratet kann man immer noch, aber wo man dann keine Familie mehr gründen kann in dem Sinne. Und da hat sie gesagt, ich bin jetzt durch. Ich bereite mich für die Entrückung vor. Ich will bereit sein für Jesus, da bleibe ich jetzt lieber allein. Ich sagte, okay, der Herr segne dich. Das ist eine Grundsatzentscheidung. Was ist passiert? Weil irgendein menschliches Bedürfnis ist ja da. Da hat sie jemanden genommen, der ist Alkoholiker, der hasst Jesus und die ist an ihn gebunden durch seelische Bindung. Und da zieht sie von Jesus weg. Wäre sie in ihrer ursprünglichen Entscheidung geblieben, wäre sie bereit für das. Ich habe letzte Woche gesagt, was ist es wert auf dieser Erde, dass du nicht bereit bist, wenn Jesus kommt? Hier, wer Englisch nicht versteht, hier steht, wenn es soweit ist, der Tag der Entrückung, da gibt es keine Zeit mehr, dich vorzubereiten. Du musst vorbereitet sein. An dem Tag der Entrückung kannst du dich nicht mal vorbereiten, weil es ein Bruchteil von einer Sekunde geschieht. Amen. Okay, soweit dazu. Zur Agabe, Liebe Gottes. Ist ja gut, wenn man in jungen Jahren schon sowas hört. Ne? Das ist, prägt schon ein bisschen. Amen. Halleluja. Gut ausgehalten. Ihr seid vorbereitet. Ne? Für Jesus und für euren zukünftigen Partner. Ja, wenn ein paar Jahre vergehen, werden wir hier viele fröhliche Hochzeiten feiern. Wenn nicht das vorhergekommen ist. Halleluja. Oh Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns so stark in deinem Wort offenbarst, Herr, was dein Wesen ausmacht, dass du Agape, Liebe bist, selbstlos, bedingungslos, uns total hingegeben, Herr. Du hast uns deinen Sohn gegeben und damit deine Liebe zu uns bewiesen. Und Jesus, du hast dein Leben niedergelegt am Kreuz. Du wurdest zum Sühneopfer. Du hast uns herausgekauft aus der Knechtschaft, aus der Hand des Teufels, Herr. Durch dein eigenes Blut, Herr. Weil du uns so sehr liebst. Und Jesus, als erstes bitten wir dich um Vergebung, wo wir an deiner Liebe gezweifelt haben. Zu uns. Wo wir sie nicht gesucht haben. Und sie nicht gelebt haben. Aber wir strecken uns ganz neu aus, Herr, dass wir auf dieser Grundlage auch gehen. Herr, Heiliger Geist, ich bete, Herr, dass du diese Worte heute und das Schriftwort die Schriftworte, dass du das in unser Herzen hineinbrennst, Herr, und alles Seelische, Filio-mäßige aus uns herausbrennst, Herr, durch das Schwert des Geistes, damit die Agape, Liebe, diese Krusten, brech sie auf, Herr, vom falschen Verständnis von Liebe, dass die Agape, Liebe heraussprudeln kann, Herr. Setz uns frei. Du liebst uns so, so sehr. Danke, dass du uns dennoch liebst, auch wenn wir versorgt haben in vielen Dingen. Aber lege uns um diesen, oder wir nehmen diesen Brustpanzer des Glaubens und der Liebe, des Glaubens an deine Liebe. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du heute ganz neu, auch von diesem Tag angefangen, es ist ein Prozess, dass du die Liebe des Vaters, diese Agabeliebe, ganz neu in unsere Herzen überströmt hineingießt. Wir begehren sie, wir strecken es aus danach, dass diese Liebe in uns Raum hat, dass sie in uns wohnen kann, dass sie in uns vollkommen ausfüllt, dass wir gefüllt sind davon und dass es aus uns herausfließt, Herr. Lege deinen Finger auf die offenen Stellen, wo die Liebe wegfließt. Leg deinen Finger auf die Blockaden, Herr. Und dass wir willig und freudig das Kreuz anwenden, dass es in uns befreit von diesen Hindernissen. Und dass wir bereit sind auch zur Hingabe an dich und an den Nächsten. Und bring Heilung und Freisetzung, Herr, in jede Beziehung hinein. Herr, ich danke dir, dass Satan nichts, aber auch gar nichts in seinem Waffenarsenal hat, was deiner Liebe standhalten kann. Und lass uns achtsam sein, dass wir sie uns von ihm nicht stehlen lassen. Und versiegle das Wort, Jesus, durch dein Blut, Herr, dass Satan das nicht wieder stehlen kann, sondern dass das Wort weiterwirkt und Frucht bringt. In Jesu Namen. Amen.